Oh, dieser Film ist so geil, ey. Ja, nachdem der Einspieler gerade mit meiner äußerst eloquenten Meinung darüber geendet ist, wie der Film war oder wie ich den Film fand, den wir da gerade gesehen haben, möchten wir euch nicht länger auf die Folter spannen und direkt damit anfangen, über diesen Film zu sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Ja, ihr habt es gerade schon in diesem kleinen Vorspann gehört, dass ich nicht alleine war und ich habe auch gerade schon gesagt, dass wir anfangen möchten. Ich sitze heute gegenüber meiner kleinen Schwester Caro. Hallo, Crow.
Hallo.
Wobei klein auch relativ ist, aber auch bei dir steht mittlerweile eine 3 vorne.
Ich wollte gerade sagen.
Okay, also.
Mittlerweile schon über ein Jahr, du
Stimmt. Stimmt, du bist ja 94. Egal, reden wir nicht drüber. Welchen Film haben wir gesehen?
Wir haben den Film The Disaster Artist geguckt, der 2017 erschienen ist und von, ich glaube, James Franco produziert wurde.
Also über Regie geführt, oder?
Ja.
War nicht so Regie geführt? Ja, James Franco hat Regie geführt und produziert.
Ja.
Und die Hauptrolle gespielt. Eigentlich hat er genau,
das hat er gemacht.
Hat er auch ein Drehbuch mitgemacht? Nee, das nicht, okay. Nee. Gut, damit eint ihn aber zumindest einiges mit der Hauptfigur aus unserem Film. Ja, du hast schon gesagt, der Disaster Artist, ne? 2017 im Verleih durch A24 erschienen. Wie soll man diesen Film beschreiben? Ich finde, der ist fast genauso schwer zu beschreiben wie die Figur, um die er sich handelt.
Um die er sich handelt?
Um die er sich handelt.
Von der er handelt. Sich dreht oder von der er handelt. Ja, ganz, ganz schwierig, in wenige Worte zu fassen, ja, was dieser Film aussagen soll, sein soll. Es ist wirklich schwierig.
Er ist ein Kunstwerk.
Es ist wie ein Biopic, I guess, von Tommy Wiseau.
Oh. Wer ist denn das?
Ja, wer ist Tommy Wiseau? Tommy Wiseau ist ein sehr interessanter Mensch mit einer Geschichte, über die so gut wie nichts bekannt ist. Möglicherweise heißt der Tomasz Wieczorkiewicz vielleicht und ist vielleicht in Polen geboren. Wann, weiß man auch nicht so genau. Entweder so in den 50ern oder in den 60er Jahren. Das weiß niemand. Ob er wirklich aus Polen kommt, weiß man auch nicht. Das sind alles Schlussfolgerungen, die aus irgendwelchen Interviews und von Bekannten von ihm irgendwie zusammengetragen wurden. Aber ob das wirklich fundiert ist, weiß niemand. Weil wo er herkommt, wie alt er tatsächlich ist und wo er auch sein Geld her hat, weiß niemand. Und das mit dem Geld ist ein ganz wichtiger Faktor, weil der Herr Tommy hat nämlich einen eigenen Film produziert, 2003.
Ja.
Der heißt The Room und ist, glaube ich, bekannt als der schlechteste Film aller Zeiten und hat aufgrund der Schlechtheit des Films einen Kultstatus entwickelt.
Ja, ja, man spricht oft vom schlechtesten Film, der je gedreht wurde. Aber wie gesagt, der Typ hat damit mittlerweile ja sogar Geld verdient, obwohl er ja angeblich 6 Millionen Dollar dafür rausgepumpt haben soll, obwohl der Film, du hast ihn sogar mal gesehen, ich leider noch nie.
Ja. Yeah.
Der sieht ja aus wie so ein mittelmäßiger Porno irgendwie so vom Production Value.
Absolut.
Ja.
Haben die da nicht sogar eingeblendet am Ende von The Disaster Artist, dass der nur irgendwie ein paar tausend Dollar damit gemacht hat?
Also, er hat den Film,
also am Anfang, ne?
Er hat den Film in ein Kino gebracht in Los Angeles, da wo die Premiere wahrscheinlich lief, so genau, hat dafür bezahlt, dass der Film 2 Wochen weiterlief, weil er den natürlich glaubte, so, dann kann der Film bei den Oscars mitspielen.
Ja.
Natürlich. Und der hat damit irgendwie 1.000er umgesetzt oder so.
Irgendwie sowas.
Also er hat wahrscheinlich mehr dafür bezahlt, dass der Kino da weiter.
Also
der,
ganz niedrig
dass der
vierstellig.
Film da weiterläuft, ja. Als er damit eingenommen und so. Ja, aber dann haben die Leute halt irgendwann gecheckt, so, dass es einfach nur Comedy Gold ist.
Ist es. Und ich meine, mittlerweile, obwohl ja weithin bekannt ist, dass dieser Film einfach der schlechteste Film aller Zeiten ist, wird der immer noch zwischendurch in irgendwelchen kleinen Kinos gespielt, irgendwie um Mitternacht, und die sind ausverkauft. Also ja. Es gibt wirklich ganz viele Leute, die sich das unbedingt auf der großen Leinwand anschauen möchten, was auch irgendwie wichtig ist, weil in Deutschland kommt man nicht so leicht an diesen Film.
Du musst ihn bei Tommy Wiseau direkt bestellen.
Ne, genau, also das ist jetzt nicht so, als könnte man in den nächsten Laden gehen oder bei Amazon bestellen. Also so leicht ist es nicht. Und es ist extrem schwierig zusammenzufassen, worum es in diesem Film geht, weil die Handlung so seltsam ist, so viele Stränge aufgemacht werden, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die einfach nur einmal angerissen werden und über die dann nie wieder gesprochen wird.
So wie ist das die Mutter, die Brustkrebs hat?
Ja, ich glaube, die Mutter von Lisa, die sagt, ja, ich habe die Ergebnisse vom Doktor, ich habe Brustkrebs. So, und danach wird nie wieder darüber gesprochen, es hat keine Konsequenzen, es passiert nichts mit ihr. Niemand weiß, warum das überhaupt Teil des Films ist. Und das passiert im Endeffekt im ganzen Film. Also man guckt sich das an, da werden irgendwelche Sidequests aufgemacht, in Anführungszeichen, und irgendwelche Charaktere. Und er sagt gefühlt zu jedem Hi und geht durch die Welt und sagt, oh hi. Und,
ja. Oh, hi, Mark.
Und aber keiner weiß so richtig, was da überhaupt so wichtig ist oder nicht wichtig ist, weil es keinen Sinn ergibt. So, an einer Stelle soll sich der andere Hauptdarsteller sein Bart abrasieren, weil das super wichtig ist.
Ja, das ist ja Greg Sestero.
Genau, ja. Greg, weil das super wichtig ist für, ja.
Sein Character-Arc.
Der nicht vorhanden ist. So, dann kommt der rein, dann sagen die, oh, du siehst toll aus. Und danach wird auch nie wieder darüber gesprochen. Also wirklich, du könntest mir eine Knarre an den Kopf halten und mich fragen, worum es in diesem Film geht, und ich hätte Probleme, es dir zu erklären. Also der Hauptcharakter, gespielt von Tommy Wiseau, heißt Johnny, und er ist verlobt mit einer Frau namens Lisa, und es geht eigentlich um deren Beziehung, aber irgendwie auch nicht. Also es geht auch um die Beziehung zu ihm und seinem besten Freund Greg.
Wie heißt er denn nochmal? Mark. Mark.
Also gespielt von Greg Sestero. Und im Charakter namentlich Mark. Der übrigens auch eine Affäre mit Lisa hat. Aber also ganz komisch, weil er bei jedes Mal irgendwie, wenn die sich alleine treffen, immer sagt, aber Johnny ist mein bester Freund. So. Und dann, aber schläft dann trotzdem mit ihr. Und diese, also wirklich, das Unangenehmste an diesem Film sind die Sexszenen. Die sind so unglaublich unangenehm, das kannst du dir nicht vorstellen. Man hat das Gefühl, der weiß nicht, wo der rein muss. Also jetzt mal so ganz salopp gesagt, das sieht aus, als würde der, ja, weiß ich nicht, ihre Hüfte treffen. Und die sind ungelogen 8-9 Minuten lang. Und du sitzt da und denkst dir so, oh Gott, wann ist das vorbei? Das ist wirklich unangenehm. Ich muss dazu sagen, das ist ewig lang her, dass ich den Film gesehen habe. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Und es wäre auch wirklich schwierig, das zusammenzufassen, weil, wie gesagt, es passiert halt so viel seltsamer Kram. Ich kann das ganz schwierig zusammenfassen.
Das ist gut, ne? Ich meine, ich habe auch mal so ein Meme gesehen, irgendwie, dass er nie sagt so my girlfriend or my fiancé, sondern so my future wife.
Ja. Ja, und Lisa.
You're tearing me apart, Lisa. Oder auch in dieser einen Szene da, wo die ihm alle sagen, dass er so ein Waschlappen ist, ne? So piep, 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 piep. Wo die alle so Chicken nach machen. Macht er so piep, 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 piep. So ganz komisch, oder?
Ja, oder dass sie rumlaufen und Football hin und her werfen, führen aus wirklich gar keinem triftigen Grund, also so, oh, wir haben alle Anzüge an und so, alle haben ihre Tuxedo an und sagen dann so, lass uns Football spielen. Ich habe
von Tarantino abgeguckt, dass die Leute immer so schwarze Anzüge tragen
und
sollen.
So, ja, lass uns Football spielen. Und dann sind die in der Gasse und werfen sich zu vierten Football hin und her. Ohne Sinn. Ja, also wirklich, es hat keinen tieferen Sinn, dass das passiert.
Und dann fliegt der eine Typ nur so richtig schlecht gekünstelt auf die Fresse. Das ist so geil.
Ja.
Das ist also...
Das ist echt.
Es weiß einfach niemand, was er mit diesem Film wollte. Er tut jetzt im Nachhinein so, als ob das alles so gewollt wäre, dass das so ungewollt komisch und peinlich ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es anders war. Und The Disaster Artist ist ja jetzt nichts anderes als die Geschichte darüber, wie sich Greg Sestero und Tommy Wiseau kennengelernt haben und wie sie beide eigentlich in Los Angeles als Schauspieler durchstarten wollten und sie es einfach nicht hingekriegt haben. Und dann hat Tommy Wiseau irgendwann gesagt, so, Junge, weißt du was, dann machen wir halt unseren eigenen Film, ey. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat so dieses ultra beschissene Drehbuch geschrieben. Und dann hat er halt wirklich angefangen, diesen Film zu drehen. Und der Film, also The Disaster Artist über diesen Film The Room, endet dann quasi mit der Premiere von The Room. So.
Richtig. Also wir.
Und spannt sich halt so über, weiß nicht, 6 Jahre oder so.
Wir begleiten eben diese beiden sehr unterschiedlichen Leute. Ja. Wir haben den Greg Sestero, der am Anfang des Films 19 Jahre alt ist.
Ja.
Und Tommy, der ganz offensichtlich deutlich älter ist, also wahrscheinlich Ende 30er eher, jetzt geschätzt.
Ja, ja.
Und
vielleicht sogar noch älter.
Der aber sowas sagt wie, wir sind im gleichen Alter. Also,
Greg Sestero glaubt ja mittlerweile, dass der so in den 50ern geboren wurde wahrscheinlich.
Ja, also.
Da wäre er dann schon 40 gewesen.
Ja, also wirklich.
Das ist ja auch ganz schwer zu sagen. Also, der hat ja immer so diese ultra beschissenen, schlecht gefärbten schwarzen Haare.
Ja.
Und so ein ganz komisches, ja nicht direkt faltiges Gesicht, aber doch so mit Furchen und Kerben drin und so. Und die machen ja auch im Film immer wieder Witze, so dass er so ein Dracula, so ein Frankenstein-Typ ist. Ja. Aber er sieht einfach aus wie fucking Dracula.
Ja, er sieht halt wirklich so aus, als müsste er eigentlich den Bösewicht im Film spielen. Das wird auch tatsächlich in dem Film The Disaster Artist aufgenommen und ihm gegenüber auch gesagt. Und er ist dann ganz beleidigt, dass man ihm das sagt, weil er ist ja der Hero, also er ist der Held der Geschichte.
I hero all of you villains.
Genau. das ist echt. Und wild, er verrät wirklich niemandem, auch seinem derzeitlich wohl besten Freund nicht, wo er tatsächlich herkommt. Er sagt, er wäre aus New Orleans, meine Güte, reden ist schwierig. Also er sagt, er kommt aus New Orleans. Genau, aber sein Akzent passt nicht dazu. Das klingt halt eher so, als käme er wirklich aus Osteuropa irgendwo.
Kommt aus Polen wahrscheinlich.
Ne? Kann aber auch ein anderes osteuropäisches Land sein, wenn man es mal ehrlich ist. Keine Ahnung.
Ja.
So, aber er verrät es niemandem.
Ja.
Auch Tommy nicht. So, auch Greg nicht.
Ja.
Und dann gibt es wirklich auch eine Szene im Film, da haben die schon viel zusammen gedreht und es wird auch immer lustigerweise eingeblendet. Es sind am Anfang wohl 40 Drehtage anberaumt und wir sind irgendwann so bei Tag 52 von 40. und dann fahren die extra zurück nach San Francisco, obwohl die ja in L.A. drehen eigentlich,
ja.
Um eine Szene zu drehen, wo die halt sich ein Football gegenseitig zuwerfen. Und da kommt es dann zu einem Streit zwischen Greg und Tommy, also außerhalb ihrer Rollen als Mark und als Johnny, bei dem Greg ihn tatsächlich mal fragt, so, hey, du willst, dass das hier ehrlich ist, du willst, dass hier Emotionen rüberkommen, dann ich stell dir jetzt ein paar Fragen. So, wie alt bist du? Wo kommst du her? Wo kommt das Geld her? Ja. Keiner weiß es. Und dann streiten die sich, haben halt so einen Clash, ein Falling Out, also die reden nicht mehr miteinander und dann flattert irgendwann Monate später, nachdem Greg dann als Schauspieler in einem kleinen Theater regelmäßig spielt, flattert so eine Einladung rein zur Premiere des Films The Room. Und eigentlich will der da überhaupt nicht hingehen. Und Tommy lauert ihm aber quasi irgendwann einmal so auf, nachdem er fertig ist, nach einem erfolgreichen Tag, nach seinem Theater,
Theater,
nach einer Aufführung. Und er fragt so, ja, hast du es dir angesehen? Er so, nö. Also komplett bland. Und sagt so, ja, du hast nicht angegeben, dass du kommst. So. Und er meint so, ja, ich will auch gar nicht kommen. Und ja, aber ne. Und dann überredet er den und die gehen zusammen zu dieser Premiere. Und Tommy fährt sogar mit seiner Limousine einmal am Eingang vorbei, weil ihm da noch nicht genug Leute auf ihn warten und so. Also total
Spannung aufbauen, sagt er.
Total seltsam. Dann taucht er da auf. Die Leute haben literally gesehen, dass die Limousine an denen vorbeigefahren ist.
Er hatte ja auch überall sein eigenes Gesicht im
Fenster
hängen.
Genau, er hatte seine Filmposter an die Limousine
geklebt. Und er hat
das
Fenster auch runtergerollt, um rauszugucken.
Genau, so. Und dann rollt er an denen vorbei, fährt nochmal irgendwie um den Block.
Alle stehen da wieder so, was ist denn das schon wieder für eine Aktion?
Ja, dann kommt er da an und steigt irgendwie aus, beziehungsweise erstmal bleibt er noch ein bisschen in der Limousine sitzen. Greg sagt ihm, naja, komm, lass uns gehen und so. Und dann steigt er aus und sagt dann so, ja, der Verkehr war so schlecht. So, Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Der Verkehr war so, also ehrlich, komplett am Leben vorbeigelaufen, der Typ.
Das ist so geil, ey.
Ja, und aber er nimmt sich selbst und diesen Film immer noch sehr ernst.
Ja.
Und dann läuft aber die Premiere und irgendwann fangen alle Leute im Publikum an zu lachen, weil es
Tränen
wirklich...
Tränen lachen.
Ja. Weil es ja ungewollt eigentlich unfassbar lustig ist,
ja,
sich diesen komplett bescheuerten Film anzugucken. Und das verletzt Tommy tatsächlich. Und
ja,
irgendwie,
er sitzt da und heult.
Genau, ja, also tatsächlich hat man... Mitgefühl, also
ja, ich hatte Mitleid mit ihm.
Ne, der tut einem
voll,
leid,
voll,
ne, weil man sich denkt, oh Gott, ja, ne, ich meine, auch wenn er seltsam ist und echt komische Sachen macht und ja, mag und was weiß ich, so ihm scheint der Film ja sehr viel bedeutet zu haben und so das Gefühl, dass das, was man macht, wo man Arbeit, Zeit, Herzblut
ja, ja,
und so reinsteckt, irgendwie ins Lächerliche gezogen wird, das ist bestimmt ganz, ganz schwierig zu verpacken. Aber Greg redet dann mit dem und sagt dem, ey, hör dir das mal an, die Leute haben Spaß, die Leute, das sind Emotionen.
Ja, er sagt so, die haben, guck mal, die haben die Zeit ihres Lebens und
genau,
so.
Genau, die
ja,
haben
ja,
Spaß, so, glaubst du, Hitchcock hatte mal so eine Premiere oder, ne, die Leute haben so reagiert auf einen Hitchcock-Film und sowas. Also, wirklich, wirklich, eigentlich sehr lieb von Greg, dass er
ja,
ihm auch hinterherläuft und so. Und
ja, aber
dann,
er denkt so, ja, okay, sie hatten ja ihr Zerwürfnis, aber irgendwie scheint er ihm ja doch was zu bedeuten, obwohl er auch Gregs Leben wirklich fatal teilweise manipuliert hat. So, ja?
Absolut.
Also wegen ihm ist die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche gegangen. Und wegen ihm hat er diese Rolle da bei Malcolm in the Middle nicht bekommen. Ob das jetzt so der Wahrheit entspricht oder nicht,
heißt
weiß ich nicht.
Malcolm, ach so, doch, ja.
Malcolm in the Middle. Er sagt immer, Little
Englisch.
Malcolm.
Little Malcolm,
why
ja,
you wanna play Little Malcolm?
Ja, und er sollte als Holzfäller irgendwie
genau,
aufhören.
Genau, ja, als Lumberjack.
Und dann, genau, und dann sollte der sich den Bart abrasieren. So,
genau.
Der meinte, ja, ich brauche den Bart, weil ich als Holzfäller
ja,
da auftreten soll.
Ja.
Und können wir meine Drehtage bitte verschieben um 2 Tage? Und Tommy sagt, nee.
Ja.
Nee, wir sind hier in einer Zeit und bla bla bla.
Ja.
So, ja.
Das ist ja auch immer so dieses, ne, also offensichtlich immer so diese Anflüge von Eifersucht, wenn bei Greg es mit der Freundin gut läuft oder irgendwelche anderen Rollenangebote bekommt und so. Das ist komisch, ne? Weil ich glaube, der muss im Leben irgendwas mal erlebt haben, so dass ihn so derartig verletzt hat, so von wegen Illoyalität oder so, dass er es jetzt dann komplett so immer so richtig krass auf die ernste Schulter nimmt. Also immer so richtig ernst nimmt.
Ja.
Auf ernste Schulter?
Wie kommst du auf die
Schulter? Weiß ich doch auch nicht.
Also entweder leichte Schulter.
Ich hab's oder heute.
Ernst,
ja. Ich hab's heute, ja. Er nimmt so immer so, also er ist dann immer so richtig persönlich beleidigt davon, wenn Greg auch mal versucht, so ein Leben außerhalb dieses übelst schrottigen Films zu haben.
Ja.
Und das ist so krass. Also du erlebst wirklich, also dieser Film ist eine Achterbahnfahrt, so, weil du bist so auf übelsten Ups. Ich meine, ihr habt ja habt ihr im Einspieler gesehen, wie wir uns darüber kringlich gelacht haben. Aber der Film schafft es dann irgendwie auch, dich mit runterzuziehen, so, weil das kommt ja nicht das erste Mal vor am Ende, dass er da weinend sitzt und weil er glaubt, dass die Leute ihn einfach hardcore krass auslachen, obwohl sie dann am Ende so, Tommy, Tommy, so richtig seinen Namen chanten und so. Es gibt ja schon mal diese Szene, so, wo er so auf dem Dach in Los Angeles steht und meint so, ja, irgendwie, das ist alles mein großer Traum und ist es das alles denn überhaupt wert, weil ich werde hier nur abgelehnt. Das ist nach so einer Szene, wo er von diesem Produzenten da im Restaurant rund gemacht wurde, wo er auf einmal so anfängt, Tobi,
oh
not Tobi.
Tobi.
Und dann denke ich mir so, okay, also irgendwie scheint er jetzt ja doch so, die Realität wahrnehmen zu können, dass er eine übelste Wurst ist und dass er kein Talent hat und dass es natürlich deswegen niemals klappen wird in Hollywood mit ihm. Aber auf der anderen Seite baut er sich dann auch wieder so diese Scheinwelt auf. Das sind irgendwie immer so Männer mit so komischen Egos. Ey, auch so Trump ist ja auch so ein Typ.
Mhm.
Der sagt ja auch einfach, was er will und alles, was er sagt, ist Gesetz. So. Das ist mir gestern die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, als wir den Film gesehen haben, so.
Mhm.
Das ist immer so, das sind voll oft so Männer, die sich so komische Scheinwelten aufbauen und so. Und ich denke immer so, die sind ja wahrscheinlich nicht blöde. Warum machen die denn sowas? Warum leben die in so einer Scheinwelt und versuchen sich so ein Leben aufzubauen, das so gar nicht existiert?
Boah, das ist sehr schwer zu beantworten.
Ja.
Ich glaube,
und das sind ja oft Männer mit so einem krassen Geltungsdrang, weißt du, die es so allen zeigen wollen.
Ja, genau. Also der ich glaube, also eine Vermutung von mir ist jetzt, dass der in seinem Leben, wie du schon gesagt hast, irgendwann sehr verletzt wurde. Das ist, glaube ich, er ist ja nicht, glaube ich nicht, verliebt in Greg oder so, reagiert aber sehr eifersüchtig, wenn er einfach das Gefühl hat, dass er ihm entgleitet. Und ich glaube nicht mal, dass das nur irgendwie ist, weil Greg sein Freund ist, sondern ich glaube, das ist, weil Greg sein einziger Freund ist. Der hat ja niemanden sonst in seinem Leben. Das ist eine ganz einsame Person,
ja,
ne, die wirklich, der hat niemanden sonst zum Reden, der hat niemanden sonst, dem er sich anvertrauen kann, und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob er das bei Greg machen würde, also wirklich vernünftig machen würde, weil bei ihm hat man ständig das Gefühl, da ist nur eine Fassade da. Das ist
ja,
nicht,
der spielt ständig so eine Rolle.
Genau.
Der spielt so die Rolle des Tommy Wiseau.
Richtig,
ja,
so.
Ja, voll.
Also ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, also ich meine, gut, jetzt ist das sowieso nicht Tommy Wiseau selber gewesen.
Ey, das ist auch, das habe ich dir gestern schon vor dem Film gesagt, ne? Wie heftig James Franco in dieser Rolle verschwindet.
Absolut.
Ey. Der redet original so, der sieht fast haargenau so aus.
Der hat das super gemacht.
Voll. Voll.
Absolut, ne? So, und jetzt haben wir eben diese Person, die vielleicht auch einfach unsicher ist, sie selbst zu sein.
Ja, normal.
Und ich meine, er tut halt die ganze Zeit so, als wäre ihm alles egal, ne? Als könnte der alles und hätte das Selbstvertrauen quasi gepachtet, so. Hat er aber nicht. Eigentlich ist er wirklich eine sehr unsichere Person. Der sucht eben die Bestätigung von außen. Ich glaube, auch sein Selbstwert ist nicht so super.
Nee,
der tut halt so, als ob.
Ja,
ne? So versucht das irgendwie anderen gegenüber so zu verkaufen, als wäre der ganz super selbstbewusst und dem wäre egal, was andere denken. Aber ist es ja offensichtlich nicht.
Ja.
Ne? Weil eben dieser Produzent in dem Restaurant, der sagt ihm ja so, ey, Junge, nee, das die Chancen, berühmt zu werden, oder ne, egal wie talentiert du bist.
Nicht mal in einer Million Jahren. Ja,
nicht, nicht mal in einer Million Jahren. Und dann sagt er danach, dann sagt er ja und danach. Und dann sagt er, nee, nicht mal dann.
So,
so. Also ja, wirklich, das so ins Gesicht gesagt zu bekommen. So, ne? So, du bist ein armes Würstchen und du wirst es nie zu irgendwas bringen. Das ist ja eigentlich genau das, was der Produzent ihm gesagt hat. Das ist schon hart.
Ja.
Ne? Und deswegen, er steht danach auf dem Dach und er ist, glaube ich, sehr tief getroffen davon.
Ja, ja, er steht da, ne? Also, wenn er nicht geweint hat, dann hat er zumindest wirklich so Wasser in den Augen, sag ich mal, stehen. Ja,
genau,
ja.
Und ne, sagt dann halt so, ja, wir machen jetzt einfach unseren eigenen Film, so, ne, weil wenn wir in dieser Welt nicht so bekommen, was wir wollen, dann machen wir das einfach selber. Und da kommt halt diese Idee her. Und dann schreibt er einfach dieses komplett irre Drehbuch, was keinen Sinn ergibt. Also es wirkt halt so, als hätte der einfach nicht zusammenhängend einzelne Stränge geschrieben und die irgendwann zusammengefasst zu einem Drehbuch. Also wie so ein bisschen, ach ja, nehmen wir mal ein bisschen hiervon und nehmen wir ein bisschen davon und dann schmeißen wir einfach alles zusammen. Als hätte der sich nie das nochmal von vorne durchgelesen, sondern einfach weitergeschrieben und zwischendurch vergessen, was der eigentlich schon alles geschrieben hat. Und das dann so aneinandergereiht. So wirkt es eigentlich, ne? Und ich glaube, er hatte halt wirklich die Hoffnung, dass dadurch sich für ihn irgendwas ändert. Und im Endeffekt hat es das. Auf eine andere Art und Weise als ursprünglich gedacht. Ne, er dachte ja, er wird dann super ernst genommen als Produzent oder als Regisseur oder wie auch immer oder als Schauspieler auch, ne? Und bekommt dann seinen Durchbruch und andere sehen, wie toll er ist. Nee, andere sehen, wie bescheuert das Ganze war.
Ja.
Aber ich meine, für manche Leute ist halt jede Aufmerksamkeit gute Aufmerksamkeit. Ne?
Ja.
Und in dem Fall ist es das, weil er kann ja scheinbar immer noch sehr sein Leben leben. Ne? Der hat ja danach noch ein, zwei andere Sachen produziert oder mal Regie geführt und so. Ne?
Ja.
Hat irgendwie 3 Auszeichnungen sogar gewonnen.
Plus, er hat ja sogar auch irgendwann dann Geld mit dem Film verdient.
Genau, ne? Aber
plus, er verdient ja auch mit irgendetwas anderem Geld, was ja niemand weiß.
Ja, aber niemand weiß,
es
was
gibt
ist.
Ja diese, es gibt so eine geile Szene da, ne? Seth Rogen ist ja wirklich der Produzent von The Disaster Artist gewesen. Und er spielt ja auch den Produzent in dem Film so. Und dann geht er irgendwann so zur Bank und so, ja, ich versuche hier mal einen Check einzulösen. Bin mal gespannt, ob es klappt. Und der Bankmitarbeiter so, boah, Alter, dieses Bankkonto ist ein Fass ohne Boden, ey. Und er so, verarscht du mich jetzt? Nope.
Ja,
da scheint einfach so Millionen Dollar auf diesem Konto zu liegen. Kein Mensch weiß.
Wirklich?
Es gibt so eine Spekulation, dass er irgendwie so Lagerräume oder Geschäftsräume in San Francisco gekauft haben soll und die dann weitervermietet haben soll oder sowas.
Ja.
Irgendwie sowas. Und das scheint ihm eine Stange Geld eingebracht zu haben, falls das denn überhaupt stimmt. Vielleicht hat er auch irgendwas geerbt, aber wenn er irgendwie in den 50er Jahren in Polen geboren worden sein sollte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da so ein Vermögen drinsteckt oder so.
Mir ist halt irgendwann zwischendurch der Gedanke gekommen, er hat ja erzählt, dass er mit der Schauspielerei angefangen hat, nachdem der angefahren wurde. Mhm. Ne, also da hat ihn da einer, jemand hat ihn angefahren und er war dann, er hatte dann diese Realisation, okay, so diesen Moment, ja, so, oh ja, ich mache jetzt einfach, was ich möchte mit meinem Leben, weil sonst verschwende ich ja mein Leben.
Jetzt ein Millionenschadensgeld bekommen.
Und das ist jetzt genau meine Theorie, dass der entweder ein richtig krasses Schmerzensgeld bekommen hat oder dass die Person, die ihn angefahren hat, jemand war, der sehr bekannt war und der vielleicht nicht wollte, dass das Ganze rauskommt. Ist nur eine Theorie von mir, aber ist möglich. Dann hätte der richtig viel Schweigegeld für die Nummer kassiert. Und wenn man, und er hat ja eigentlich, ich sag mal, relativ bescheiden gelebt, ne? Der hat jetzt keine krasse Wohnung gehabt. Ich meine, der hatte zwei Wohnungen, eine in L.A. und eine in San Francisco.
Gut, wenn du die halt einmal kaufst, so, ne?
Ich wollte gerade sagen,
aber
wenn die gekauft
so
hat, dann passiert da nicht mehr viel mit. Aber die Einrichtung war jetzt nicht besonders schön oder krass oder sonst irgendwas.
So eine Studentenbude,
genau,
oder so.
Richtig. So, und da ist jetzt einfach so meine Theorie dann gewesen, ja, vielleicht hat er aus so einer Geschichte Geld bekommen. Wenn das Geld auf dem Konto liegt, bekommt er Zinsen dafür und sowas. Ne? Und je nachdem, wie viel Geld es war, kann man da sehr comfortable mit leben. Nehmen wir einfach mal an, es waren 8 Millionen. Dann hätte der 6 für den Film ausgegeben und hätte immer noch 2 Millionen über. So, ne?
Ja.
Und das, je nachdem, wer das war jetzt. Stell dir mal vor, das ist so ein Politiker gewesen oder so, ne? Der einfach nicht wollte, dass rauskommt, dass der eine rote Ampel überfahren hat und jemanden mit dem Auto überfahren hat, ne? Kann ja durchaus sein.
Das ist möglich.
So, und dann hast du ein Startkapital und wenn du jetzt das nicht mit beiden Händen irgendwie zum Fenster rauswirfst, dann hast du eine ganze Weile viel Geld.
Mhm.
Letzten Endes ist das alles nur Spekulation, weil es wirklich niemand weiß. Keiner weiß, woher er diese Kohle hat. Und das macht, ey, das ist irre, dass er sagt, ach ja, ich gebe jetzt ganz viel Geld aus, um einen Film zu produzieren, aber anstatt dann Geld dafür auszugeben, dass jemand anders eine coole Story schreibt oder dass andere Schauspieler da sind, man kann auch als Regisseur oder als Produzent irgendwie Geld verdienen oder berühmt werden.
Ja, ja, klar.
So. Nein, er wollte alles selber machen und was halt dabei rausgekommen ist, ist dieser katastrophal schlechte Film, tja, der aber einfach super lustig ist und damit immer noch seit Jahren, seit mittlerweile 22 Jahren, Geld einspielt. Einfach, stell dir mal vor, du nimmst dir was vor, verkackst auf ganzer Linie, aber hast Erfolg damit.
Ja, das stimmt.
Ja, stabil, super gemacht. Ehrlich, unglaublich nett.
Ich meine, es ist, also, man muss sich ja vorstellen, so dieser Typ hatte ja überhaupt keine Ahnung, ne? Also der ist einfach, der ist zu so einer Firma gefahren, also das ist so eine Szene, die sehen wir in Disaster Artist, der ist zu so einer Firma gefahren, wo du dir eigentlich Equipment fürs Film leihst, so mietest.
Ja.
So, und er ist da hingegangen, so, ja, ich will den ganzen Schranz jetzt kaufen. Und dann stehen da zwei so Typen, ey, ernsthaft, also eigentlich mietet man das? Und er so, no, I want to buy und so. Und dann kommt er noch hinzu, er hat den Film ja sowohl digital als auch auf 35 mm drehen wollen. So.
Ja.
Und dann sagen die so, ja, nee, das geht doch auch nicht. Ey. Du musst das doch komplett verschieden ausleuchten und so. No, no, I have vision und so.
Mhm. Ja.
Dann hat er den ganzen Scheiß gekauft. Wahrscheinlich hat er dafür schon, weiß ich nicht, eine 500.000 oder so hingelegt.
Möglich,
sowas.
Möglich.
Und dann kommen ja so Sachen hinzu wie, der hat in so einem Studio gedreht und hat da drin so eine Kulisse für so eine abgeranzte amerikanische Gasse hinbauen lassen. Und dann kommt so Seth Rogen, der Produzent, so, ja, was ist das denn hier? Ja, ein Set für eine Gasse, ja, aber draußen vorm Studio ist doch eine Gasse, so, warum drehen wir denn nicht
so,
dieser echten
Gasse? Die sieht genau so aus.
No, no, this film, we need to shoot in set. So, der dachte halt so, okay, ein Film muss auf jeden Fall an einem Set gedreht werden.
Wirklich.
Deswegen, der hätte doch einfach auf seinem eigenen scheiß Dach, wo er wohnt, diese ganzen Dachszenen drehen können. Aber nein, sie haben dafür auch so wieder so ein Set gebaut mit so Greenscreen, so richtig beschissen. Okay, wahrscheinlich lag das daran, dass sie irgendwie, der Film sollte in San Francisco spielen und sie haben dann in Los Angeles gedreht. So, aber wie dumm, ey. Du hättest dich doch einfach mal für zwei Tage auf irgendein random scheiß Hausdach in San Francisco stellen können, statt da so ein Set zu bauen, ey.
Vor allem, ich meine, er wohnte ja auch in
ja,
San
auch
Francisco,
das.
Hatte
ja,
eine Wohnung, ne?
Ja.
Ja.
Und am geilsten fand ich übrigens auch noch dieses, was ist das denn? Ja, ich habe mir da eine eigene Toilette hingebaut.
Mit einem Vorhang. So, du weißt, dass da nebenan so Toiletten ja, sind. Nein, so das geil. Ist nur meine. So, what so the
Director's
fuck?
Toilet oder so stand da drauf, ey. Wie so ein Thron hat er sich das da direkt neben Set gebaut.
Unglaublich.
Das ist alles so geil. Und das ist, der Film springt so, du lachst dich tot, du lachst dich tot, du lachst dich tot. Es ist Todescringe, Fremdscham hoch 1000. So von einer Szene in die nächste. Irgendwann steht er ja komplett nackt da am Set.
Oh Gott, ja.
Mit wie so einem, was war denn das, Alter? Das sah aus wie so ein kleines Ledersäckchen über seinem Lümmel.
Ja, das sind so Intimitätstapes und sowas. Also ja, okay. Sowas gibt es für genau solche Szenen.
Ja, ja.
Da werden dann, auch bei Frauen oder bei Männern, werden dann halt die Teile, bei denen die Leute einfach nicht wollen, dass die tatsächlich Kontakt mit anderen Personen haben, werden überklebt oder halt.
Ja gut, Frauen bekommen dafür meistens Merkins.
Zum Beispiel. Also
diese Schamperücken.
Genau.
Und die Männer dann diesen Sack, über den Sack.
Ja, genau. da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt auch welche, die wirklich so ein Tape sind und sowas. Also ganz viele verschiedene Sachen.
Mit
der
Lümmel so an den Bauch geklebt oder was?
Nee, ich glaube eher nach hinten. Also so ein bisschen nach unten. Boah. Aber es wird auf jeden Fall weggetaped, das dass man da halt nicht sehen kann. So als Schutzbarriere extra dafür. In manchen Varianten, also in solchen Szenen, werden, glaube ich, auch so Sachen extra dann zwischen die Leute gelegt, sodass man das nicht sieht, aber dass halt wirklich kein Kontakt da ist.
Ja.
Ne, so wie so ein kleiner Luftballon oder sowas oder ein Kissen oder sowas. Aber der läuft da ja wirklich echt nur mit diesem
so
Ding nackt am Set rum.
Sieht aus wie so ein Elefantentanker.
Und man
oder
sieht
so,
halt wirklich seinen Hintern.
Ja. I need to show ass to sell movie.
Genau, so. Also, man sieht seinen nackten Arsch und er hält ihn wirklich in die Kamera.
Ja, ja.
Das war im Originalfilm so unangenehm.
Boah, und dann, also was auch immer er macht, so, es sieht da wirklich so aus, als ob der so versuchen würde, ihren Bauchnabel zu vögeln. Und da stehen auch alle so, Seth Rogen hinter der Kamera, was macht der denn da?
Ja, keine Ahnung.
Wo zieht der?
Also,
und dieser Film ist voll von solchen Szenen. Wir könnten euch jetzt den ganzen Film erzählen. So. Es ist einfach, es ist wirklich zum Kreischen komisch. Dabei hast du halt die ganze Zeit wirklich so diesen Kontrast zwischen Respekt dafür, dass er es durchziehen will, schockiert von seiner Ahnungslosigkeit, dann wieder so übermannt von seinem Fremdscham und dann auch so ein bisschen dieses, ey, der Typ ist einfach die größte Wurst aller Zeiten, aber dann hast du auch, wie gesagt, Mitgefühl mit ihm, wenn die Welt ihm auch wirklich zeigt oder ins Gesicht sagt, was für ein dämlicher Vollidiot er ist.
Mhm.
Also, so, wenn sie einfach alle nur ins Gesicht auslachen, weil er halt wirklich so ein komischer Idiot ist.
Ja, wirklich.
Aber dabei halt irgendwie auch sympathisch so, weil, was haben wir gestern gelacht, ey? Ohne Scheiß, das ist wirklich einer der, also ich glaube, das ist wirklich der witzigste Film aus dem gesamten Repertoire von A24 und auch generell einfach ein sauwitziger Film. Du musst nicht unbedingt The Room gesehen haben.
Nee.
Ich habe den Film nicht komplett gesehen, ich kenne nur die ganzen Memes. Aber das macht es auf jeden Fall lustiger, wenn du dich schon so ein bisschen vorher mit der Thematik befasst hast.
Ja. Es ist, ich vergesse immer zwischendurch, so dass das wirklich so passiert ist. So, du denkst einfach so, what the fuck?
Ach stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Greg Sestero, also der Film basiert ja auf dem Buch, das Greg Sestero über seine Zeit mit Tommy Wiseau geschrieben hat. So.
Ja.
Das Buch heißt The Disaster Artist, der Film heißt so, genau.
Genau, also es ist, zum Beispiel fand ich das sehr interessant, als er, als Tommy das erste Mal selber Schauspieler hat in dem Film. Er spielt ja die Hauptrolle, aber angefangen zu drehen hat er mit so Szenen, in denen er selber erstmal nicht
vorkommt. Achso, ich dachte jetzt, du redest von der allerersten Szene, diese Stella!
Okay, das ist
Stella!
Auch, das ist auch sehr witzig. Aber, nein, tatsächlich meinte ich das erste Mal, dass er selber in seinem eigenen Film auftritt als Johnny.
Das war doch die Szene auf dem Dach.
Das war die Szene auf dem Dach.
Oh, hi Mark.
Oh, genau, oh, hi Mark. Also da.
Du kannst doch alles auswendig, oder?
Ja.
Das war ja so ein Running Gag, dass er das. Wie viele Takes hat er? 60 gehabt?
Über 60,
so. Und irgendwann konnten alle seine Lines auswendig. Kannst du die auch noch? I did not hit her. I did not. It's bullshit. I did not hit her. It's not.
Yeah.
I did not.
I did not.
Oh,
dann,
hi, Mark.
Oh, hi, Mark.
Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Ja.
Und der hat echt. Der kommt dann. Der soll das erste Mal selber vor der Kamera stehen.
Ja.
Macht die Tür auf. Steht wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
What line?
Und so, the line, what's the line?
What's line?
What line, what's line? Keine Ahnung, wie er es sagt. Und das ist wirklich.
What's line?
Wirklich. Und das verkackt er über 60 Mal.
Ja, ja.
Diese kurze Textpassage.
Ja.
Und da, das ist halt, ne, er hat diese Vision und aber scheinbar manchmal selber nicht die Ahnung, wie er das überhaupt rüberbringen soll.
Ja.
Und dann drückt ihm Greg diese Wasserflasche in die Hand, sagt so, mach das damit. So, und denk dran, die Leute wollen hier Gefühle sehen, ne?
Und dann so, ach, dann, so easy.
Ach so, ja, okay, das ist ja einfach. Warum sagst du das nicht sofort? Und dann macht er das.
Dann ist es auch immer so ein One-Take, als er dir an die Pulle
One-Take, hatte. Fertig, ja. Tschüss. Und alle sind erstmal so überrascht, dass er es jetzt hinbekommen hat. Und dann, yeah! So, davon abgesehen, dass das schauspielerisch einfach Rotze ist, sind die froh, dass er es überhaupt hinbekommen hat, diese paar Sätze dann da einmal zu sagen. Ehrlich.
Das ist so geil.
Oh, hi, Mark. Gott. Ah! Ja. Was ich persönlich ziemlich lustig fand, war, wie viele bekannte Schauspieler
jo,
in
stimmt,
diesem
Film das haben wir noch
Film
gar nicht gesagt. Ja,
spielen.
Ja, stimmt,
also jetzt mal abgesehen von James Franco, der als Tommy Wiseau dabei ist.
Ja, und sein Bruder Dave. Ne?
Sein Bruder Dave, was wir beide übrigens urkomisch finden.
Ja, weil wir haben uns gestern so vorgestellt, wir beide würden einen Film miteinander drehen müssen. Ich würde nur ablachen
wir
den ganzen Tag.
Wir wären einfach nur
ey.
Am Lachen die ganze Zeit.
Ja.
Aber hier, wen haben wir denn da? Sharon Stone, Alison Brie, Zac Efron, Seth Rogen, Melanie Griffith, Zoe Deutsch, Josh Hutcherson für alle Tribute von Panem-Fans, Tommy Wiseau spielt auch selber einmal eine kurze Rolle. Und wirklich...
Zac Efron, hast du?
Bryan Cranston.
Ja, Bryan Cranston, ja.
Kevin Bacon.
Bob Odenkirk kennt man auch, ja.
Ehrlich, unglaublich viele bekannte Leute spielen in diesem Film mit.
Ja.
Und das ist, das ist so, das macht es irgendwie noch lustiger, dass so viele unfassbar bekannte und gute Schauspieler in diesem Film über den schlechtesten Film aller Zeiten dabei sind.
Das ist halt so geil, ey.
Oh, das ist so witzig.
Ey, ohne Scheiß, ich habe auch Zac Efron nicht erkannt, ne, jetzt ohne Witz.
Also, ich habe den nicht erkannt beim am Drehtag da.
Wo sie da in der Gasse sind, ne.
Nee, weil da hat er diesen Bart und, ne.
Why do I call him Chris R?
Can I just call him Chris? No, oh, it's important.
Chris R.
It's Chris R. und es ist halt lustig, sich dabei irgendwie, sich das anzuschauen, wie dann alle am Set, wirklich alle, also von den Make-up-Artists, Kostümbildnern, der Regisseur, alle Leute sitzen da und sagen, was ist das für ein Scheißfilm? Nichts ergibt hier Sinn. So, warum macht er das? Wieso? Was passiert hier überhaupt? Keiner hat eine Ahnung, was da überhaupt abgeht. Aber alle machen mit, weil du wirst halt bezahlt. Scheiß drauf. Die werden auch einfach eingestellt. Da findet kein Gespräch statt. Nur Lisa wird gecastet. Alle anderen, also ne, der Regisseur und so, alle anderen, so die werden ihm nur vorgestellt und er sagt, ja, okay, ihr seid alle eingestellt. So, das war's. Und dann hat er eine Crew und dann legt er dann einfach los. So viel.
Aber ja, wenn das nicht die, die am härtesten verdienten Dollar in deren Karrieren waren, dann weiß ich auch nicht, ey.
Ja.
So, ich würde mal sagen, so langsam leiten wir mal das Schlussfazit ein. Also, wie gesagt, wir haben diesen Film, der einfach darstellt, wie Greg Sestero Tommy Wiseau kennengelernt hat, wie sie sich dann angefreundet haben, wie sie einen Roadtrip
nach, wie sie zum Grab von James Dean, nee, zur Unfallstelle.
Zur Unfallstelle, an der James Dean Stab gemacht hat. The Dean won't come to you, you have to go to the Dean. Wie sie das gemacht haben, wie sie nach Los Angeles zusammengezogen sind, ja, dann, wie sie so ein bisschen beide verkacken in der Schauspielwelt, aber irgendwie doch die Freundschaft darin finden, dass beide so ein bisschen die Außenseiter sind.
Mhm.
Und wie sie dann irgendwann den Entschluss fassen, ihren Traum einfach selbst zu erfüllen und diesen Film dann zu machen, woher auch immer er die Kohle hat, ja, das vielleicht wird er dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen, weiß keiner. Ich finde, der Film ist wahnsinnig unterhaltsam, er ist teilweise sogar fast traurig, er ist Fremdscham hoch 1000. Er bedient sämtliche Gefühle dieser Figur gegenüber, die man überhaupt nur einer Figur gegenüber haben kann. Wobei du dich halt die ganze Zeit so, also ich finde so, der Mythos um seine Person schwebt die ganze Zeit darüber und macht das Ganze irgendwie erst so ein bisschen aus. So für mich zumindest.
Ja.
Ja. Was würdest du über den Film sagen?
Ich bin eigentlich kein großer Fan von Trash-Filmen.
Mhm.
Ne, das ist eigentlich nicht mein Genre. Aber ich habe wirklich unfassbar viel lachen müssen.
Das ist auch kein Trash-Film, das ist ein Film über einen Trash-Film.
Ja, ja, genau. Also, ich meine, dass ich The Room überhaupt gesehen habe, ist schon ein Wunder, ne? Aber ehrlich, ich kann, wenn man sagt, ich habe irgendwie Bock auf seltsame, seichte Unterhaltung. Ich sage jetzt mal seicht, weil es ist jetzt nicht super.
Nein.
Aber wenn man Bock hat auf wirklich einfach mal lachen und naja, vielleicht auch über jemanden lachen auf eine gewisse Art und Weise, gemeinerweise so. Und sagt,
ist doch selber schuld.
Ja, gut. So, und dann sagt, boah, ich will mir das jetzt irgendwie mal antun und mich ein bisschen fremdschämen. Dann kann ich nur echt empfehlen, guckt euch diesen Film an. Ja. Es ist lustig, es hat auch ein paar Einblicke so hinter ein paar Sachen, die in Hollywood passieren, dass man irgendwie die Bar, die Freundin von Greg, die sagt, ach ja, Bryan Cranston, den kenne ich vom Yoga. Und dann treffen die sich und sagt, ey, ich suche noch so einen Holzfäller für meine Serie, willst du nicht mitmachen? So, ne, wie oft sowas vielleicht einfach passiert, ne, dass man sich vernetzt hat und um die Ecke jemanden kennenlernt und sowas.
Ja.
Davon kriegt man ja so als normaler Mensch nichts mit. Ich finde das super interessant und super spannend und es ist wirklich ein bisschen ernüchternd sozusagen, wie viele Leute in L.A. sicherlich wohnen und gerne Schauspieler sein würden. Und die Welt ist unfassbar gemein. Aber das, was James Dean ausgemacht hat, und das war halt auch das, was jetzt in diesem Film immer wieder durchgeschieden hat, so, egal wie oft dir jemand sagt, du bist nicht gut genug für das, was du versuchst, zeig dir einfach den Stinkefinger und versuch's immer weiter. So, und das, finde ich, ist eigentlich eine schöne Message, auch wenn der Film so seltsam ist. Manchmal findet man das Glück halt auf komische Art und Weise.
Ja.
Ne? Und deswegen, echt, guckt euch den Film an, erwartet jetzt nicht die Welt. Also, es ist einfach lustig.
Es ist ein saulustiges und auch irgendwie saucharmantes Biopic über so eine.
Komplett.
Ja, also, ich bin ja sowieso ein Fan von darüber, wenn in Filmen Filme gemacht werden. Das wird auf jeden Fall bedient und zwar so lustig, wie ihr es noch nie gesehen habt zuvor, weil wahrscheinlich gab es nie einen Film, der so geile Dreharbeiten hatte wie dieser.
Wirklich.
Inklusive Kotthron für den Regisseur. Es ist einfach alles so geil, ey. Es ist so geil. Und dann hast du halt auch einfach so Leute wie ein Seth Rogen, ja, der saucharismatisch ist und der einfach saulustig ist. Und auch, wie gesagt, James Franco, ey, das ist ohne Scheiß wahrscheinlich die geilste Rolle, die er je gespielt hat. Also so vom Humorfaktor.
Ja, es gibt am Ende des Films sogar noch ein Moment, in dem ein Zusammenschnitt ist von ein paar einzelnen ausgewählten Szenen, die wirklich nebeneinander original und The Disaster Artist wirklich zeigen, wie nah dran der daran ist.
Ja, voll,
ne? Also wie der das gespielt hat und wie sehr er in dieser Rolle war. Also wirklich fantastisch. Gönnt euch den Film.
Da muss ich auch tatsächlich sagen, gönnt euch den Film, wenn es irgendwie geht, im Original mit Untertitel.
Oh ja.
Weil, ich halte sehr hohe Stücke auf die deutsche Synchro. Für mich ist das eine absolute Kunst. Aber James Franco hat es einfach so fucking genailt in dieser Rolle. Und das wird leider kein Synchronsprecher hier hinkriegen. Alleine schon wegen der unterschiedlichen Sprache nicht.
Ja, das macht es, glaube ich, extrem schwierig. Ja. Also wirklich, ne, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, guckt euch das auf jeden Fall auf Englisch an. Es ist wirklich lustig und es macht Spaß.
Und dadurch, dass er ja so beschissenes Englisch spricht, geht es sogar.
Das stimmt. Stimmt. Der baut halt sehr simple Sätze, der vergisst ständig Wörter.
From New Orleans.
Ja.
So, also das ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, Herr der Ringe oder Game of Thrones Englisch, sondern eher.
Nein, ganz simples.
Ja.
Und einfach Untertitel drunter schmeißen und dann gönnt euch den Film. Also, absolute Empfehlung, euch das selber mal anzuschauen und hoffentlich genauso darüber zu lachen wie wir.
Ja. Gut, das ist doch ein nettes Schlusswort. Ja, dann, wie gesagt, von uns beiden Empfehlungen. Und damit hoffen wir, dass euch unsere Kritik oder unsere Besprechung zu dem Film gefallen hat. Schreibt uns eure Meinung zu Tommy Wiseau und The Room und The Disaster Artist doch gerne in die Kommentare. Und für Feedback und Wünsche könnt ihr uns jederzeit über den Instagram-Account der Verdammten Nerds erreichen. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Hier bei A42 mit mir, dem Niklas und
der Caro. Oder vielleicht ohne die Caro.